Ihr Lieben, ich mache eine Fortsetzung der Predigtserie über das Wesen Gottes. Da geht es einfach darum, dass wir Gott anschauen, einen Aspekt von Gott in den Blick nehmen und das in unser Leben übersetzen, weil wir reden ja nicht über irgendwie Gott, sondern über Gott, von dem wir sagen, wir leben in einer Beziehung mit ihm. Wir sind eingeladen in eine Beziehung mit ihm. Und heute ist das, was wir uns anschauen werden, dieser Aspekt der Allmacht Gottes. Gott allmächtig. Gott allmächtig. In guten wie in schweren Zeiten. Gott allmächtig. Der Glaube an einen allmächtigen Gott gehört von Beginn an zum Kernbekenntnis aller christlichen Kirchen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, sondern im altkirchlichen Bekenntnis, ist das auch mit eingeflossen, an zwei Stellen. Einmal ganz am Anfang, da heißt es: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann etwas später im zweiten Abschnitt, wo es um Jesus Christus geht, dort heißt es: Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Also die Allmacht Gottes, dass wir ihn glauben und bekennen als den Allmächtigen Gott, ist von Anfang an Kernbestand unseres Glaubens. Daran steckt ein herausfordernder Gedanke, aber auch gleichzeitig ein sehr schöner Gedanke. Was ist herausfordernd an diesem Gedanken? Herausfordernd ist, weil wir merken, dass die Allmacht Gottes uns nicht nur Gutes zumutet, sondern auch Schweres. Und schön ist der Gedanke, weil wir wirklich erkennen dürfen, der Allmächtige ist der allmächtige Gott. Und wir sind dazu berufen, ihn zu kennen und in einer Beziehung mit ihm zu leben, mit dem allmächtigen Gott. Wenn er mich nicht eingeladen hätte, er dich nicht eingeladen hätte, es wäre anmaßend überhaupt in Betracht zu ziehen, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich irgendwie für uns interessiert. Aber er sagt, ihr seid mir wichtig, ich lade euch ein, ich will mit euch in dieser Beziehung leben, dass ihr mich kennt und mich erkennt. Das ist echt großartig. Ich habe mich entschieden, in dieser Predigt nicht zuerst mit Definitionen von Allmacht oder philosophischen Gedanken einzusteigen, sondern ganz anders. Ich will ein biografisches Beispiel aus der Bibel nehmen. Es gibt eine Frau aus dem Alten Testament, die für uns in jeder Beziehung Vorbild sein kann, die Allmacht Gottes zu glauben, und zwar in guten wie in schweren Zeiten. Und in dieser Geschichte steckt für mich viel Trost drin für Menschen, die das brauchen. Und wenn ich das predige, es kann sein, dass Gott dir Dinge zeigt, wo du merkst, ja, Gott allmächtig, aber wie passt das mit dem, was ich erlebt habe, zusammen? Und ich führe dich dahin, wo Gott ist. Und dann ist es mein Gebet. Und das ist vielleicht auch dein Gebet, dass du spürst, wo Gott da drin ist für dich. Das Gute auch, aber das Gute ist easy, ne? Aber das andere, das Schwere, das ist die Herausforderung oft in unserem Leben. Und wir schauen uns das Beispiel von Naomi an. Naomi, eine Frau, von der uns im Buch Ruth berichtet wird. Und ich lese uns einmal den zentralen Bibeltext gleich vor. Er steht in Ruth 1, Vers 21. Ihr habt den Text gleich vorne an der Wand. Und weil es nur ein Vers ist und nur ein Vers hat ja eine Vorgeschichte, sage ich ganz kurz was zur Vorgeschichte. Naomi war eine jüdische Frau, die 10 Jahre lang im Ausland gelebt hat. Nun kehrte sie in ihre alte Heimat nach Bethlehem zurück. In diesem Bibelvers klagt sie den Bewohnern von Bethlehem das ganze Elend ihres Lebensweges. Sie kommt in ihre alte Heimat zurück, sie trifft auf alte Bekannte, sie erkennt sie wieder und dann zieht sie diesen alten Bekannten in Bethlehem folgendes Fazit über die vergangenen 10 Lebensjahre. Sie sagt, und das ist jetzt der Text: Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also Naomi? Die Fröhliche heißt das. Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Was war passiert? Naomi hatte einen Mann und 2 Söhne. Während einer Hungersnot wanderten sie in das Nachbarland Moab aus, weil sie sich dort bessere Lebensumstände hofften. So wie das so ist. Da, wo man gerade ist, sind die Perspektiven schwierig. Man hört, woanders kann es besser sein und die Familie wandert aus, um sich eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch dann kam es anders. Ihr Mann Elimelech starb, sodass sie nur noch mit ihren beiden Söhnen übrig blieb. Aber das kann passieren, dass jemand stirbt. Sie hat aber noch ihre beiden Söhne und dann, damit das Leben weitergeht, heiraten die Söhne zwei Frauen, zwei Moabiterinnen. Aber auch die Söhne von Naomi starben viel zu früh, noch bevor Kinder auf die Welt kommen konnten. Übrig blieben die Frauen, Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter, Ruth und Orpa. Alle Männer gestorben. Naomi entschloss sich daraufhin, wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren. Da ist noch ein erweitertes familiäres Netzwerk, die Kultur und was auch immer. Da ist für sie dann in der Situation besser. Und sie macht sich auf den Weg und nur ihre Schwiegertochter Ruth begleitet sie dorthin. Und lass uns das einmal bewusst machen. Was ist Naomi passiert? Sie hatte einen Mann und zwei Söhne, als sie Bethlehem verließ. Alles war gut. Und dann kam es so, dass sie alles verloren hat. Ihr Mann und ihre Söhne starben. Und nun stellt sich die Frage, warum? Wer ist schuld? Wer ist verantwortlich für dieses Leid? Und Naomi hat eine klare Antwort auf diese Frage und ich finde, sie liegt damit genau richtig. Und ich möchte, dass diese Antwort für uns auch ein Vorbild ist, auch eine Erlaubnis ist. Wer ist schuld? Naomi sagt, Gott ist schuld. Es steht in diesem Text, lasst ihn uns anschauen. Wie sie Gott mit einbezieht in ihre Geschichte. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Ich habe uns bewusst diese Textstelle ausgesucht, um über den allmächtigen Gott zu predigen. Hätte es auch anders predigen können. Ich hätte über Gott sein, er spricht und es geschieht, Gott der Schöpfer, dem nichts so möglich ist, über Wunder predigen können. Nein, über die Allmacht Gottes mit diesem Text predigen. Warum? Ich glaube, wenn man das Positive, das auch zur Allmacht Gottes dazugehört, dass er uns Gutes schenkt, wenn man das allein predigt, kann es zu einem Missverständnis kommen, nämlich das Missverständnis, dass nur gute Umstände für Mensch, Gesellschaft und Umwelt auf einen allmächtigen Gott hinweisen. Was meine ich? Kennt ihr folgende Fragen? Wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er Erdbeben zu, wie jetzt in der Türkei? Oder warum beendet er nicht einfach den Krieg in der Ukraine? Warum müssen heute so viele Menschen auch an Krankheiten sterben? Viel zu früh. Warum heilt Gott nicht, wenn er allmächtig ist? Und gerade wenn es um Menschen geht, die einem sehr nahe stehen, dann ist es sehr existenziell. Gott, du kannst doch. Warum tust du es nicht? Naomi hat wirklich dreifaches Leid, schweres Leid erlebt. Ihr Mann und ihre beiden Söhne, man kann sich fragen, Gott, hättest du ihr nicht einen übrig lassen können? Nein, leere Hände. Und sie setzt diese Erfahrung ganz konsequent mit dem Glauben an den allmächtigen Gott in Beziehung. Die Frage, ob Gott gut oder gerecht ist oder ob es einen Sinn im Leiden gibt, das ist für sie nicht von Bedeutung in dieser Situation. Für sie ist klar, Gott ist allmächtig, nichts geschieht, das ohne Gott geschehen kann. Nicht Krankheit oder Unfall sind schuld, Gott ist schuld. Ich meine, wir erfahren nicht, woran die gestorben sind. Aber sie sagt nicht die Umstände, nicht Krankheit oder Unfall, sondern Gott ist schuld. Er hat es zugelassen, er hat es nicht verhindert. Und sie geht noch einen Schritt weiter. Weil Gott allmächtig ist, ist es sein Handeln. Genau das drückt sie in ihrer Klage aus. Hört einmal hin. Wo sie Gott nicht nur passiv, zulassend, der ist irgendwie dabei und hat es nicht verhindert, beschreibt, sondern wo sie sagt, du bist verantwortlich, Gott. Naomis Leidensweg ist Gottes Leidensweg für sie. Sie sagt, du hast mir das angetan, Gott. Und das ist die nächste Folie, da beziehe ich den Vers 20 mit ein, weil da wiederholt sie das. Sie sagt, nennt mich nicht länger Naomi die Fröhliche, nennt mich Mara die Betrübte, denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Gott, du bist nicht nur zulassend dabei, du bist verantwortlich dafür. Du bist allmächtig und das ist mir passiert. Jetzt die Frage, kann man das so machen? Als gläubiger Mensch, kann man das so machen? Du erlebst wirklich Schweres in deinem Leben, echtes Leid, echte Not, dir ist wirklich was passiert. Kannst du Gott dafür verantwortlich machen? Und ich würde sagen, ja. Unbedingt, ja. Bald ist wieder Pfingsten. An Pfingsten fahre ich zur Pfingstjugendkonferenz. Ich habe das immer wieder gemacht mit vielen jungen Leuten über Jahre. Ein Junge, der mit mir zur Pfingstjugendkonferenz gefahren ist, ist gestorben an einem Motorradunfall. Sonst wäre er wieder mit mir auf Pfingstjugendkonferenz gefahren. Der ist gestorben. Ein Kind von engagierten Gemeindemitgliedern seiner Gemeinde. Wer ist schuld an seinem Tod? Wem sollen die Eltern klagen? Mein Vater hatte eine Schwester, sie hieß Susanne. Sie ist als Kleinkind gestorben. Meine Großmama hat erlebt, dass sie ihre einzige Tochter beerdigen musste. Wer ist schuld? Die Krankheit? Ein Organversagen? Oder ist es letztlich der allmächtige Gott? Was ist mit Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben und verwitwet sind? Wer ist verantwortlich? Mir fallen einige ein, auch in unserer Gemeinde oder im Laufe der Jahre. Und die Liste könnte man beliebig fortsetzen. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen, in guten wie in schweren Zeiten. Wir nehmen das Gute aus seiner Hand, aber genauso auch das Leiden und das Schwere. Für beides ist Gott verantwortlich. Lasst mich uns alle dazu ermutigen, Gott in Verantwortung zu sehen, so wie Naomi es getan hat. Warum das wirklich auch denkerisch solide ist, sage ich ganz am Ende der Predigt. Aber erstmal lasst uns nur dieses Vorbild sehen, wie Naomi das einfach tut. Naomi geht nicht den Weg, ihren Glauben an Gott über Bord zu werfen. Sie hält daran fest, Gott ist allmächtig. Naomi geht aber auch nicht den Weg, sich selbst zu verleugnen. Sie steht zu dem, was sie erlebt hat, mit all dem Schmerz, den es bedeutet. Sie steht zu dem, was sie erlebt hat. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Beides schafft eine Spannung in der Beziehung zwischen Gott und ihr. Und dann gibt es einen Aspekt, ich glaube, den habe ich vergessen zu sagen vorhin, als ich über die Allmacht gesprochen habe, wie kann Gott das zulassen? Das gibt ja noch diesen anderen Gedanken von der Liebe Gottes, den kennen wir auch. Gott, wenn du gut bist und wenn du Liebe bist und allmächtig bist, wieso hinderst du es nicht? Und dann gibt es diese Frage, entweder ist Gott allmächtig und er lässt das zu, dann ist er nicht gut und liebt nicht. Oder er ist ein liebender Gott und ein guter Gott, aber wenn er das alles zulässt, dieses ganze Elend, dann kann er nicht allmächtig sein. Das sind so Gedanken, die sich Menschen machen, die du dir vielleicht auch schon gemacht hast oder wo du Menschen kennst, denen es so geht. Und so könnte das Naomi hier genauso machen. Gott, ein liebender Gott? Sehe nichts davon, allmächtig. Aber sie hält daran fest, das ist eine Spannung in ihrer Beziehung zu Gott. Und wir merken das. Und sie klagt Gott nicht nur, sie klagt Gott an. Also sie klagt nicht nur ihr Leid, sondern sie sagt, du bist verantwortlich. Das ist Anklage. Natürlich darf Gott das mit ihr geschehen lassen. Es geht nicht darum, dass wir das Recht haben, Gott zu kritisieren. Mensch, er ist Gott. Er darf alles, was er tut. Und es darf alles geschehen, was geschieht. Er ist Gott. Aber ich darf mich selber ernst nehmen, wie Naomi sich selber ernst genommen hat und sagen, ich finde das nicht okay. Spürt ihr das? Sie findet es nicht okay und sie steht dazu. Sie fühlt sich von Gott schlecht behandelt und sie sagt ihm das auch. Und ich sage uns, lasst uns diesen Weg gehen. Gott hält das aus. Lasst uns diesen Weg gehen. In Würde und Klarheit, auch mit unseren Schmerzpunkten vor Gott, dem Allmächtigen, treten. Er kann damit umgehen. er kann auch eine Wende geben. Und wenn ich Menschen in schweren Situationen begleiten muss, dann ist das mein Fokus. Ich sage, nimm wahr, was dir passiert ist. Verdräng es nicht. Klage es Gott und du darfst auch Gott anklagen. Du darfst auch ärgerlich auf Gott sein. Und sag es. Es ist okay. Und hier habt ihr einen biblischen Beleg dafür. Gott kritisiert das nicht. Und es ist okay. Und der Allmächtige ist da voll mit drin. Und es führt uns in eine Beziehung vor Gott, wenn er verantwortlich ist. Der verantwortlich ist, muss auch den Dreck aus der Karre, die Karre aus dem Dreck ziehen. Ja, so, es ist sein Job, nicht unser Job. Er muss es tun. Und er kann es auch. Zu seiner Zeit eine Wende schenken. Und das ist ein Motiv, das will ich uns mitgeben. Eine Wende. Das ist das, was wir nicht machen können, was Gott schenken kann. Lasst mich über die Wende sprechen. Die Wende in einer Lebenssituation oder in einem Gefühl ist ein typisches Motiv in der Bibel. Es kommt immer wieder vor. Ganz prominent in diesem Buch Hiob. Frank hatte vor einiger Zeit darüber gepredigt. Im Buch Hiob ist es sehr eindrücklich, wie Hiob Gott wirklich verantwortlich macht für das Leid, das ihn getroffen hat, und er will von Gott eine Erklärung. Gott, sag's mir, ich will's verstehen, ja? Und Gott gibt ihm eine Wende. Gott begegnet Hiob und er erkennt Gott und denkt und fühlt anders. Und Hiob ist nicht der pauschale Wendepunkt Weg Gottes für alles, aber für Hiob. Wir merken, für Hiob hat's funktioniert. Wer regelmäßig Psalmen liest, dem ist das auch schon aufgefallen. Es gibt Psalmen, die starten mit einer negativen Gotteserfahrung. Und irgendwie enden die dann ganz anders. Und beim Lesen frage ich mich öfter, und im Gespräch ist das interessant, du liest so einen Psalm, er beginnt mit so einer gottkritischen Gottverlassenheitssituation und endet dann im Dank und in einem ganz anders. Was ist passiert? Es steht öfter nicht da. Aber es muss für den, der da betet, echt gewesen sein. Und wisst ihr, wir brauchen nicht, oder jeder von uns, der etwas Hartes erlebt, ja, der braucht diese Erklärung von Gott, dieses, wo er auf seine Weise uns zeigt, wie wir mit der Situation im Glauben umgehen sollen, wo wir ihn trotzdem als liebenden und guten Gott erkennen und glauben. Das Buch Ruth geht ebenfalls diesen Weg. Es gibt ein echtes Happy End. Ich mag das Buch Ruth wirklich, und wenn ihr mal eine schöne Geschichte lesen wollt, also wirklich eine schöne Geschichte in der Bibel, dann liest das Buch Ruth. Es sind nur 4 Kapitel, vom 1-4. Es ist eine schöne Geschichte, weil es gibt dieses Happy End für Naomi. Ihre Schwiegertochter Ruth gewinnt das Herz von Boas, einem reichen Bauern, der sie heiratet und zur Frau nimmt. Und ich lese uns einfach ein bisschen was von diesem Happy End und was das mit Naomi macht in Ruth 4, 13-17. Es ist wirklich schön, ja? So wurde Ruth Boas Frau. Er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Naomi: Gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir neue Lebensfreude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als 7 Söhne. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed, Diener, und erzählten überall: Naomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Und später im Neuen Testament begegnet uns dann Ruth dann im Stammbaum Jesu. Also es ist ein schönes Happy End, oder? Am Ende wurde für Naomi alles gut. Gott hat sie gesegnet. Nur zum Teil. Der Schmerz bleibt, dass ihre beiden Söhne gestorben sind und ihr Mann gestorben ist. Und auch das, was das mit ihr gemacht hat, das bleibt Teil ihres Lebens. Der Schmerz bleibt Teil ihres Lebens. Aber auch das neue Gute blieb Teil ihres Lebens. Und Naomi konnte beides aus Gottes Hand nehmen, Gutes und Schweres. In beidem glaubte sie Gott und ließ ihn Gott sein. Sie ließ ihn Gott sein und nahm sich trotzdem in jeder Situation ernst. In dem, wo sie sich ungerecht behandelt fühlt, Sagt sie das Gott? Du bist schuld, so geht das nicht. Ich bin sauer auf dich, aber genauso in der Dankbarkeit. Ey, du hast Segen gegeben, Dinge geführt, die wir nicht hätten führen können. Und du hast mir eine Zukunft gegeben. Dort, wo sie litt, klagte sie Gott. Dort, wo sie Gutes erlebte, dankte sie Gott. In jeder Situation wusste sie sich in Gottes Händen. So sollten wir auch an Gott glauben. Und das ist jetzt das biografische Vorbild. Ich glaube, da steckt so viel Trost drin. Jetzt noch grundsätzliche Gedanken zur Allmacht Gottes. Warum ist es konsequent, Gott die Schuld zu geben? Zu sagen, du bist verantwortlich. Lass uns mal einfach Allmacht nachdenken. Was heißt denn allmächtig? Was meinen wir damit? Was verstehen wir unter Allmacht? Allmacht bedeutet ganz einfach, dass Gott allein alle Macht hat. Das kann man sich merken. Die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott allein alle Macht hat. Macht ist die Fähigkeit, etwas zu bewirken, zu gestalten, zu tun, in Gang zu bringen. Das Gegenteil ist Ohnmacht. Bei Ohnmacht kannst du nichts tun. Du bist allem ausgeliefert. Allmacht ist das krasse Gegenteil. Aber wenn Gott allein alle Macht hat, dann gibt es auch niemanden, der unabhängig von Gott Macht haben könnte. Es gibt keine Macht, die unabhängig von Gott gegen Gott existiert. Und jetzt kommt ein Punkt, der für mich in meinem Glauben super zentral ist und den man an vielen Stellen in der Bibel wiederfindet. Gott ist das einzig existierende Wesen, das Macht aus sich selbst hat, aus sich heraus hat. Alle, die Macht ausüben oder die Macht haben, haben ihre Macht von Gott bekommen. Es gibt niemanden, der sagen könnte, ich habe eine Macht im eigenen Recht, Gott gegenüber gibt es nicht. Sondern überall, wo Macht da ist, ist Gott die Quelle davon. Er ist der, der es gegeben hat. Und da ist wirklich ein herausfordernder Gedanke drin. Denn nicht nur das Gute in der Welt hat seine Macht von Gott. Nicht nur die guten Menschen oder die guten Ziele haben ihre Macht von Gott. Auch alles Böse hat seine Macht von Gott. Wir sehen beispielsweise, wie Wladimir Putin Krieg in der Ukraine führt. Dem Ganzen, was da dran hängt. Wer hat Putin die Möglichkeit gegeben, Macht zum Krieg einzusetzen? Es ist letztlich Gott. Selbst der Satan mit all seinen Engeln und Dämonen hat seine Macht von Gott. Die hat er sich nicht selber schaffen können. Gott hat alle Macht und er hat auch dem Bösen, auch dem Satan, auch dem Teufel Macht gegeben. Das heißt auch, er kann sie jederzeit wieder nehmen. Es gibt keinen Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt keine Konkurrenz zu Gott. Gott gibt Macht, Gott nimmt Macht. Völliger Souveränität. Aber damit ist er auch verantwortlich, oder? Wenn wir jemandem Macht in die Hände geben und er sie falsch ausübt, dann hat der, der die Macht gibt, auch eine Verantwortung. Auch Krankheit. Warum führt Krankheit zum Tod? Warum müssen wir überhaupt sterben? Wer hat die Vergänglichkeit in die Schöpfung reingelegt? Das ist auch Gott. Lasst uns Gott in seiner Allmacht auch konsequent denken. Diese konsequente Allmacht Gottes ist eine Herausforderung für uns, weil so viel Leid dadurch geschieht, weil Gottes Macht, Gott eben Macht in Hände gibt, die sie missbrauchen. Gott sorgt schon dafür, dass der, der Macht missbraucht, ihm gegenüber verantwortlich wird. Und trotzdem ist es richtig zu sagen, du bist verantwortlich, Gott, du bist schuld für das, was mir passiert ist. Und das kann uns die Liebe Gottes echt madig machen, oder? Je nachdem, was wir erleben. Und dann habe ich für den Gemeindebrief eine Andacht geschrieben jetzt. Und da geht es um die Liebe Gottes. Und ich habe diesen Text zum ersten Mal den Eindruck gehabt, richtig verstanden. Ein Text, den ich schon oft gelesen, auch drüber geredet habe. Römer 8, Vers 35. Was also könnte uns von der Liebe Christi und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Also was könnte uns trennen von der Liebe Christi? Ich habe es immer so verstanden. Es geht darum, dass Gott mich liebt und es nichts gibt, was Gottes Liebe zu mir kaputt machen könnte. Aber das ist gar nicht Thema. Fällt euch das auf? Es ist genau umgekehrt. Es ist genau diese Frage, wie kann ein liebender Gott das alles zulassen? Wie kann ein guter Gott das alles zulassen? Es gibt diese Lebensumstände wie Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, was uns die Liebe Gottes madig machen könnte, wo in mir dieses Leben so bitter wird, dass ich nicht mehr an einen liebenden Gott glauben kann. Sowas kann passieren. Das ist die Liebe, die mir verloren geht. Nicht Gottes Liebe zu mir, sondern dass ich seiner Liebe zu mir glauben kann. Das kann verloren gehen durch die Lebensumstände. Ui, hier sagt er, was könnte uns trennen? Als rhetorische Frage mit der Antwort nichts, wirklich nichts. Warum? Es ist zwei Dinge. Das eine ist, von Christus und seiner Liebe trennen. Welchen Weg hat Gott gewählt, uns seiner Liebe zu zeigen? Und dann haben wir das Kreuz da. Und wir wissen, der Weg, den er sich in seiner Souveränität gewählt hat, ist selbst den Weg des Leidens zu gehen. Selbst zu sagen, ich will das Leid erlösen, nicht indem ich es lösche, sondern indem ich es erleide. Indem ich euch zeige, ich verstehe euch in jeder Situation. Nichts, was ihr erlebt, ist mir fremd. Ich bin bei euch in jeder Situation. Und am Ende mache ich alles gut. Und da ist ganz viel drin an, nicht nur aus Liebe für mich, sondern auch den Weg, den er gewählt hat. Er erspart sich selber nichts, was wir erleben. All die schweren Dinge, die dieses Potenzial in uns haben, das Potenzial in uns, das Vertrauen der Liebe Gottes zu zerstören, werden von dieser Liebe Christi am Kreuz gehalten und getragen. Nicht als ein Erkenntnisvorgang zuerst, sondern als etwas, was uns berührt, wo der Heilige Geist uns dessen gewiss macht und uns verankert. Insofern ist es ein Halten des Herrn in uns, wenn es heißt in Römer 8, Vers 37 folgende: Mitten im Leid triumphierten wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Es ist eine Gnade und ein Geschenk, dass wir, egal was wir erleben in diesem Leben, diese Liebe Gottes glauben können und diese Allmacht Gottes glauben können. Und jetzt, letzter Satz steht nicht in meinem Skript, aber ich liebe das. Bist du mal Menschen begegnet, die schweres Leid erlebt haben und wo so eine tiefe Gottesbeziehung und eine Liebe zu Jesus aus ihnen herausstrahlt und du mit ihnen sprichst und nichts an Bitterkeit in ihnen ist? Und du fragst dich, warum? Wie konnte das sein? Und es ist diese Frucht des Heiligen Geistes, wenn du so willst, diese Gnade Gottes, dieses Geschenk der Liebe, dass das in ihn möglich gemacht hat. Jetzt bin ich am Ende. Amen, sage ich dazu. Und lasst uns in eine Gebetszeit gehen.